Mamala Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mamala Papp. Heute freue ich mich sehr auf eine ganz besondere Frau. Esther Philly, sie ist Musikerin, Sängerin, Singer-Songwriterin. Und das ist nur ein mini kleiner Teil, also eine wahnsinnig tolle Künstlerin. Und sie hat heute im Vorgespräch einen schönen Satz gesagt, den möchte ich euch jetzt schon mitgeben. Sie passt in keine Schublade, sie ist ein ganzer Schrank. Und das werdet ihr hören und ihre Lebensgeschichte ist auch so wahnsinnig interessant. Ich freue mich super, Esther, dass wir Zeit für uns gefunden haben und dass ich hier sein darf und wir sprechen.
Hallo liebe Nicole, ich danke dir ganz herzlich für die Einladung zu deinem wundervollen Podcast.
Wir haben uns kennengelernt, vielleicht noch mal kurz zum Einordnen, auf einer tollen Veranstaltung. Da waren wir beide in schicken Kleidern und du bist mir direkt aufgefallen mit deinem Outfit. Und ich habe, also mein erster Eindruck von dir war, wow, lebenslustige Frau, positive Energie. Und du stehst auf Bühnen, du hast berühmte Leute getroffen, du singst, du hast einen besonderen Beruf. Nix 9-to-5 Normales, aber das war noch nicht so klar, als du in diese Welt kamst, als du geboren wurdest. Da war nicht alles so rosig und einfach, wie man hätte denken können, wenn man dich jetzt sieht, wenn man das Ergebnis quasi sieht. Und deswegen würde ich dich einfach bitten, vielleicht anzufangen, von deinem ersten Lebensjahr zu erzählen. Was ist in deinem ersten Lebensjahr passiert?
Ja, das ist wirklich in der Tat, eigentlich sollte ich gar nicht leben, muss man wirklich mal so sagen. Ich bin mit 8 Monaten in einer Hamburger Wohnung von meiner leiblichen Mutter zurückgelassen worden, betone aber auch immer, dass es da nichts zu verzeihen gibt. Man muss das einfach verstehen in ihrer Situation. Ich denke mal, dass sie hat Tabletten genommen, sie hat Alkohol getrunken damals und hatte selber ein sehr, 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 sehr schweres Leben hinter sich und war einfach nicht ganz bei Sinn, so muss ich das einfach mal betiteln, und hat mich schlicht und ergreifend einfach in dieser Wohnung vergessen. Und damals gab es noch sehr, sehr aufmerksame Nachbarn, die dann irgendwie gemerkt haben, da schreit ein Baby und es schreit immer lauter und das Schreien wird immer weniger. Und die haben dann nach 3 Tagen und 3 Nächten also die Polizei und Feuerwehr angerufen, die mich dann dort natürlich den Umständen entsprechend am seidenen Faden sozusagen aus der Wohnung geholt haben. Aber ich habe es überlebt und deswegen sage ich heute auch immer, meine Stimme hat mir mehrmals wirklich das Leben gerettet und das war das erste Mal. Ich habe also unendlich wirklich sehr, sehr viel geschrien, bin dann in ein Säuglingsheim gekommen und von da, also natürlich erstmal bin ich in eine Klinik gekommen, aufgebaut worden, dann bin ich in ein Säuglingsheim gekommen. Von da bin ich dann in diverse Heime gekommen, bin bei verschiedenen, also bei 3 Pflegeeltern gelandet, was aber auch irgendwie nicht so gut gelaufen ist. Ich kann natürlich heute nicht mehr sagen, wie anstrengend, wie schwierig ich irgendwie gewesen bin damals. Und das ist erstmal so das erste Lebensjahr. Ich kann mich natürlich nicht mehr dran erinnern. Ich habe in Anführungsstrichen das Glück, manchmal ist es vielleicht auch das Pech, dass meine wundervolle, liebe Adoptivmutter, die mich dann mit 7 adoptiert hat, mir Akteneinsicht geben konnte, weil sie selber Erzieherin in dem letzten Kinderheim gewesen ist, in dem ich Aufenthalt hatte. Und dadurch weiß ich eine ganze Menge mehr als andere Findelkinder, Waisenkinder oder Adoptivkinder. Aber das war erstmal so, das erste Jahr, genau, was so abgelaufen ist.
Deine leibliche Mutter, hast du sie kennengelernt?
Ich habe meine leibliche Mutter kennengelernt, auch wieder durch die Akteneinsicht, weil ich hatte dann mit meiner Adoptivmutter tatsächlich mal irgendwann eine Auseinandersetzung und wollte dann auf jeden Fall meine Wurzeln, jeder Mensch möchte natürlich irgendwo gerne auch mal wissen, wo er herkommt, über meine Wurzeln erfahren. Und dann hat sie mir diese Akte vorgelegt, wo ich natürlich eine ganze Menge auch gelesen habe, was mich sehr erschrocken hat. Also in welchem Zustand ich gewesen bin damals, als ich mit 8 Monaten aus dieser Wohnung, sie halt sehr verwahrlost und extrem unterernährt gewesen bin, was ich auch, kommen wir später, durch irgendwie auch durch mein ganzes Leben tatsächlich gezogen hat. Da stand dann auch drin, dass ich noch 3 Geschwister habe. Da stand dann auch drin, wie meine leibliche Mutter mit mir verfahren ist, dass sie auch damals im Nachgang kein Interesse hatte, mich zur Adoption freizugeben, letztendlich mich aber auch nicht besucht hat. Wie gesagt, ich schulde das alles ihrem Zustand, denn ich habe dann natürlich den Namen gelesen, habe mich auf den Weg gemacht und habe sie dann tatsächlich auch... Es gab damals nur 3 Frauen mit diesem Namen im Hamburger Telefonbuch. Und ich hatte sie gleich bei der ersten Nummer tatsächlich am Telefon. Und sie hat natürlich, oh Mensch, sie hat mich immer Muschi genannt. Oh Muschi und ach und toll und Wahnsinn. Und hat mir dann natürlich auch versichert, sie hätte alles getan, um mich zu finden, mit mir in Kontakt zu kommen. Hätte mich aber nicht gefunden, naja, wie das dann eben halt so ist. Und wir haben uns dann tatsächlich sofort auch getroffen, verabredet. Damals war dann auch meine Nichte, also die Tochter meiner verstorbenen Schwester, muss ich sagen, dabei.
Wie alt warst du, als du deine leibliche Mutter gesehen hast?
Ich war 18. Mhm. Ich war tatsächlich schon 18, habe noch zu Hause gewohnt und habe sie dann getroffen und... Ja, es war erstmal total überschwänglich und oh Gott, und ich habe alles getan, um dich wiederzufinden und man hat mich dir weggenommen damals und natürlich sehr viele Rechtfertigungen, Entschuldigungen. Ich war auch sehr naiv, ich hatte zu der Zeit mit meiner Adoptivmutter nicht so eine gute Phase und habe das so ein bisschen so als Flucht gesehen, wieder zu meinem Ursprung zurückzukommen, wobei ich auch sagen muss, dass mein Adoptivvater sehr früh gestorben ist, mitten in der Pubertät, war gerade kurz vor meinem 14. Lebensjahr. Und das hat mir extrem zugesetzt. Der war auch derjenige, der eigentlich wollte, dass ich adoptiert werde und in die Familie komme. Also die Liebe zwischen meiner Adoptivmama und mir, die ist erst im Laufe der Jahre gewachsen und entstanden. Also war das für mich eine Flucht zu meiner Leiblichen. Weil sonst müsstest du jetzt hier noch 2 Tage bei mir bleiben. Ich bin dann auch tatsächlich von meiner Adoptivmutter weg und bin bei meiner leiblichen Mutter eingezogen. Mhm. Hab dort für 3 Monate gelebt und es ist voll nach hinten losgegangen. Also im Grunde genommen, sie hat am Anfang sich sehr bemüht, ihr Gesicht zu wahren. Ich habe es ja letztendlich in den Akten schwarz auf weiß stehen gehabt, was wirklich passiert ist, aber wollte ihr auch gerne die Gunst geben, ihr zu glauben. Sie hat dann auch Freunde von sich eingeladen, die beteuern mussten, was sie alles versucht hat für mich und damals und dass das alles gar nicht so ist. Ich war naiv, ich wollte es glauben, ich habe es geglaubt, ich war glücklich. Immer auf der Suche natürlich geliebt zu werden und ein Zuhause, einen Platz zu finden, wo du hingehörst. Es ist aber ganz, ganz schlimm nach hinten losgegangen, weil sie dann letztendlich wieder ihr eigentliches, wahres Gesicht gezeigt hat. Ich betone nochmal, ich bin überhaupt nicht böse, ich bin auch nicht verletzt, ich will auch keine Schuld zuweisen. Sie hat selber in einer Situation in ihrem Leben gelebt, damals in Hamburg mit ihren eigenen Eltern. Sie hat es einfach vielleicht nicht besser gekonnt, nicht besser gelernt. Dann, wie gesagt, Drogen haben alles Mögliche dazu getan, dass sie dann vielleicht auch vieles verdrängt und vergisst, also selber psychisch einfach nicht auf der Höhe gewesen. Dann hatten wir eine Trennung, eine sehr, sehr schlimme Trennung. Das muss man wirklich so sagen. Ich bin dann wieder reumütig zurück in mein Elternhaus zu meiner Mama. Meine Adoptivmama ist meine Mama. Und dann habe ich irgendwann eines Tages, ich war 34, nicht irgendwann, sondern ich war 34 Jahre alt und habe gedacht, Mensch, deine leibliche Schwester ist gestorben. Meine leibliche Schwester hat sich damals totgefixt, ist an Heroin gestorben. Und wie gesagt, meine Mutter hat in Hamburg auf dem Kiez gelebt. Und ich habe dann gedacht, Mensch, du hast ja noch deine Nichte, die damals 7 war, als ich den ersten Kontakt mit meiner leiblichen Mutter hatte. Und ich habe gedacht, du musst mit diesem Mädchen in Kontakt gehen. Ich hatte mich inzwischen selber, sag ich mal, aufgearbeitet psychologisch, auch meine Traumata und meine ganzen Erlebnisse durch Therapie, ganz klar, verwirkt, überstanden, meine Mitte gefunden, habe gedacht, so jetzt hast du die Kraft und habe gedacht, du musst mal gucken, was macht Jasmin eigentlich? Die hat ja dann nur deine leibliche Mutter und sonst niemanden mehr. Und dann habe ich versucht, übers Einwohnermeldeamt überall versucht, dieses Mädchen zu finden und habe es nicht gefunden. Und dann habe ich gedacht, okay, dann rufst du jetzt eben halt nochmal, wie gesagt, ab mit 18 das letzte Mal nochmal deine leibliche Mutter. Vielleicht lebt die überhaupt gar nicht mehr. Guck mal, ob die Telefonnummer noch stimmt. Und sie war gleich sofort wieder dran. Und das Erste, was sie sagte, ist, Jasmin ist tot. Jasmin hat sich genauso wie Petra totgefixt. Also mit 19, meine Nichte ist dann mit 19 gestorben, also das gleiche Schicksal ereilt wie meine Schwester. Und dann habe ich gesagt, lass uns einfach nochmal wieder treffen, was auch viele Menschen aus meinem Umfeld bis heute teilweise gar nicht verstehen, wie man das eigentlich kann. Aber für mich war immer wichtig, ich wollte nicht verbittert durchs Leben gehen aufgrund meiner Vergangenheit. Das war mir immer sehr, 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 sehr wichtig. Man muss auch loslassen, sich abnabeln, man muss verzeihen und verstehen können und auch begreifen, das ist Vergangenheit, aber jetzt ist die Gegenwart und die Zukunft und die kann ich selber beeinflussen und gestalten. Ich habe mich also dann nochmal mit ihr getroffen und wir haben dann wirklich fast 11 Jahre eine ganz tolle Freundschaft miteinander, eine intensive Freundschaft miteinander gepflegt, uns regelmäßig gesehen, und sie hat dann auch in dieser Zeit viel bereut und wirklich viel geweint, um Verzeihung gebeten, mir trotzdem in vielen Dingen nicht die Wahrheit gesagt, zum Beispiel auch mein leiblicher Vater, wo sind meine Wurzeln väterlicherseits, weil es nun offensichtlich ist, dass ich, ich weiß es jetzt mittlerweile, dass ich halb Afrikanerin bin, aber es hat sie nicht zugegeben. Aber wir hatten eine gute Zeit miteinander und sie hat sich entschuldigt und das hat mir, es hat mir sehr gut getan. Ich habe noch 2 Brüder. Tatsächlich, den einen Bruder habe ich dann auch damals bei ihr kennengelernt. Der hat aber einen ganz anderen Lebensweg gehabt. Der ist damals zu unseren Großeltern gekommen, ist dann als Obdachloser auf der Straße gelandet, hat also von ihr auch nicht wirklich Gunst und Fürsorge und Aufmerksamkeit bekommen. Und ich glaube, der möchte einfach mit seiner Familie, vielleicht erinnere ich ihn auch zu sehr an unsere Mutter, ich weiß es nicht. Also der hat sich auf jeden Fall sehr zurückgezogen. Ich habe dann, als meine leibliche Mutter hat dann Krebs bekommen, ich habe sie dann noch damals von Hamburg nach Oldenburg geholt. Damals habe ich noch in Oldenburg gelebt und wollte sie dort pflegen während der Chemo. Und sie ist dann wirklich 3 Tage später gestorben in Oldenburg. Entschuldigung. Und dadurch habe ich dann wieder Kontakt zu meinem Bruder bekommen, der sich dann aber sehr distanziert hat und abgeschlossen hat. Und habe dann aber tatsächlich auch im November 2017 Nachricht von der norwegischen Heilsarmee bekommen, weil ich noch einen Bruder habe und der ist adoptiert worden damals nach Norwegen. Ja, und jetzt haben wir ganz, ganz viel regelmäßigen Kontakt und damit habe ich dann doch nochmal ein Stück leibliche Familie in meinem Leben. Wir lieben uns, wir verstehen uns und da bin ich ganz glücklich drüber.
So ganz grundsätzlich ist es ja bei den meisten Menschen eher so, dass sie mit ihrer Familie aufwachsen und dass das ganz normal ist, dass die zur Identität gehört. Bei dir, durch viele Umwege, hast du deine Familie quasi wie so ein Puzzle irgendwann in als du schon fast erwachsen warst und erwachsen warst, zusammengefunden, wiedergefunden. Wie wichtig ist dir deine leibliche Familie oder was für eine Rolle spielt sie für dich in deinem Leben?
Also grundsätzlich muss ich sagen, dass ich eigentlich gelernt habe in meinem Leben, dass Blut eben nicht dicker ist als Wasser, dass man wirklich wahre Liebe und Vertrauen und Fürsorge auch genauso gut und teilweise vielleicht noch viel mehr von den Menschen bekommt, die nicht zur Blutsverwandtschaft gehören. Mir ist Familie sehr, sehr wichtig, das kann ich schon sagen. Also ich bin ein sehr treuer Mensch, ich liebe es, Harmonie zu haben, natürlich ganz klar, wenn die Familie sich liebt und friedlich miteinander ist. Und versuche auch immer die Familie zusammenzuhalten. Das ist mir schon sehr wichtig, aber nicht unbedingt die leibliche Familie. Ich freue mich halt nur durch meinen Bruder Heiko aus Norwegen. Fühlt sich doch einfach schön an, nochmal zu wissen, ja, das ist wirklich so dein Blutsverwandter.
Ja, da ist jemand. Wir sind wirklich Bruder und Schwester, so, ne?
Ja, absolut.
Aber dieses Gefühl, konnte dir deine Mutter und deine echte Familie oder biologische Familie, Entschuldigung, nicht echte Familie, nicht geben? Wer hat das in dir wachsen lassen, dass du trotzdem sagst, dir ist Familie wichtig und du kennst das Gefühl, geliebt zu werden und Familie? Wie kam das in dein Leben? Wer von den Adoptiveltern oder welche Menschen konnten dir das geben?
Also ich denke mal auf jeden Fall, dass meine Adoptiveltern da den größten Anteil haben. Also mein Adoptivpapa war eigentlich derjenige, ich bin wie gesagt in dem letzten Heim, ich bin mit 4 Jahren von meiner letzten Pflegefamilie direkt an meinem 4. Geburtstag wieder vor ein Heim gestellt worden mit meinen Sachen. Von dem Heim bin ich dann ein halbes Jahr später in das letzte Heim gekommen, wo meine Adoptivmama Erzieherin gewesen ist. Und meine Adoptivmutti hatte immer so die Angewohnheit, die Kinder, die wirklich gar keine Eltern, keine Besucher, keine Geschwister, niemanden haben, also wirklich Vollwaisen sind, im Sinne, dass keiner sie besucht, immer mal sich ein Kind mit nach Hause zu nehmen. Netterweise, über Feiertage oder so. Und sie hat mir dann erzählt, dass ich wohl eines Tages irgendwie so bitterlich weint im Bett gelegen habe und gesagt habe, Mensch, du nimmst immer alle Kinder mit und ich möchte auch mal mit dir mit. Und dann hat sie mich mitgenommen und dann ging die Tür auf. Und das hat sie mir gerade vor kurzem erst erzählt, das fand ich ganz toll, dass ich wohl irgendwie in dem Haus, also im Wohnhaus, die Treppen hochgegangen bin. Und dann hat sie die Tür aufgeschlossen und dann bin ich über die Türschwelle. Und dann hätte ich wohl gesagt, als 4-jähriges Mädchen, so, das haben wir auch schon mal geschafft. Also wohl vielleicht auch schon mit dem Gedanken, ne, sich drum zu kümmern, irgendwie irgendwo abzubleiben. Ich meine, 4-Jährige können ja auch schon ganz schön gewitzt und schlau sein.
Definitiv.
Und dann hat mein Papa mich gesehen und das war einfach wirklich sofort Liebe auf den ersten Blick. Also mein Papa hat ja auch einen Song von mir geschrieben bekommen, der heißt Sehnsucht, weil er dann nachher leider gestorben ist. Und ich muss sagen, meine Mutti wollte eigentlich immer einen Sohn haben, aber sie musste sich dem Wunsch meines Vaters fügen, weil wir waren wirklich, also unzertrennlich, absolut. Und dann hatte ich wirklich von dem Tag an, also ich bin erst mit 7 adoptiert worden, das war ein bisschen schwierig, weil meine leibliche Mutter damals die Genehmigung nicht, hatte ich vorhin schon erwähnt, gegeben hatte. Ich bin dann zwischenzeitlich auch für ein paar Wochen bei meiner Adoptivgroßmutter versteckt worden, weil dann auch noch mein angeblich leiblicher Vater, der damals eigentlich nur die Papiere unterschrieben hat, um Kindergeld zu kassieren, hat dann Anspruch drauf gestellt, mich dann anzunehmen, um mit seiner Frau und seinen eh schon 5 Kindern mich noch zusätzlich, weil es damals dann halt einfach auch viel Geld dafür gegeben hat. Und es war offensichtlich, dass es hier nicht um leibliche Liebe geht. Es ist auch gar nicht mein leiblicher Vater. Der hat es halt einfach nur unterschrieben für meine Mutter. Aber ja, wollte halt einfach sich bereichern und dann mich noch ein bisschen versteckt worden. Und dann ist das aber alles gut gegangen und so weiter und so fort. Und dann bin ich mit kurz vor meinem 7. Lebensjahr dann nach Hause gekommen und adoptiert worden. Und dann hatte ich die sieben schönsten Jahre meines Lebens.
Das war tatsächlich dann so Familie zu Hause, so wie du dir das tief in Absolut. Deinem Herzen immer gewünscht hast.
Mit Großmutter und Urgroßmutter und Urgroßvater und Urgroßoma. Richtig, ja, richtig wie im Bilderbuch mit in Urlaub fahren nach Österreich oder eine Kreuzfahrt oder nach Tunesien. Mutti, Vati, Kind, wunderbar. Und das, ja, das war absolut ideal. Wie gesagt, bis dann mein Vater gestorben ist. Deswegen sage ich mal, das waren die sieben schönsten, absolut unbeschwertesten und schönsten Jahre meines Lebens, die mir auch die Basis, den Boden und auch das Vertrauen in Liebe, in die Menschheit überhaupt wiedergegeben hat. Und auch die Wertigkeit ein Stück weit, dass ich es wert bin, geliebt zu sein und Daseinsberechtigung habe, ja.
Man sagt ja immer, dass so die erste Zeit, die ersten Jahre im Leben eines Menschen sehr wichtig sind und prägend sind. Und wenn man bei dir das jetzt auch nur in Kurzform hört, sind ja wahnsinnig viele heftige Einschnitte, also lebensgefährliche Einschnitte, psychologisch hoch traumatische Einschnitte passiert. Mhm. Und trotzdem sitzt du hier vor mir und strahlst und hast so eine Liebe in dir und auch ein Vertrauen. Und auch, ich finde es sehr bemerkenswert, dass du auch direkt schon am Anfang gesagt hast, ich möchte meiner leiblichen Mutter keine Vorwürfe machen, weil das hast du offensichtlich schon alles verarbeitet. Aber nichtsdestotrotz, woher glaubst du, kam diese Stärke, das auch zu überleben? Und das meine ich auch bewusst, weil ich könnte mir vorstellen, dass viele Menschen mit einer ähnlichen mit einem ähnlichen Lebensanfang vielleicht auch in die Drogenabhängigkeit gestürzt wären oder bitter geworden wären oder Menschen geworden wären, die auf gar keinen Fall glücklich und erfüllt leben können. Aber das ist offensichtlich bei dir nicht passiert. Warum glaubst du, hat das geklappt?
Also ich muss schon fairer und ehrlicherweise sagen, dass es schon auch passiert ist in der Zwischenzeit. Also ich sag mal so, meine Jugend war schlimm. Meine Jugend war sehr, sehr schlimm. Ich war extrem auf Krawall gebürstet. Ich war ziemlich aggressiv. Ich habe mich mit allem und jedem angelegt. Genauso auch das Gegenteil war sehr verletzlich. Ein rühm mich nicht an, gerne ausgeteilt, ungerne eingesteckt. War aber auch schon immer ein wirklich absolut Gerechtigkeitskämpfer. Also ich habe mich auch schon in der Grundschule vor der ganzen Klasse hingestellt und den armen August in der Klasse verteidigt, konnte aber bloß dann die Gegenwehr nicht ab. Da hatte ich einfach natürlich noch nicht die Kraft zu. Ich habe auch meine Erfahrung mit dem einen oder anderen Stoff in meinem Leben gemacht, indem ich mich dann, deswegen sage ich immer, das war so ein bisschen Gemeinsamkeit mit Amy Winehouse, warum ich die so unglaublich gut performen konnte, mich auch drin ertränkt, allerdings eher experimentell. Also nicht, dass ich mich darin verloren habe, weil ich nicht mehr mit mir klarkomme, sondern weil ich es ganz bewusst wollte. Also ich glaube, dass ich mit einem unbändigen Lebenswillen auf die Welt gekommen bin. Das muss ich einfach schon mal sagen, weil diese 3 Tage in dieser Wohnung, habe ja auch einen Song mir schreiben lassen, oder oh ja, eine große Ehre, dass der großartige Star-Komponist Simon Darlow, der auch für Grace Jones und Shirley Bassey geschrieben hat, mir einen Song für meine Geschichte Child of the Moon in der Assoziation, wie ich in diesem Zimmer gelegen habe, in diesem Bettchen. Also ich habe tatsächlich noch den Teddybären, der in diesem Bett lag, den habe ich noch. Krass. Sonst war auch nichts in der Wohnung. Die Wohnung war leer. Also das muss man auch noch dazu sagen. Die war leer geräumt. Es stand nur das Bettchen da. Im Bettchen ein Fläschchen. Mit 8 Monaten ist man nicht unbedingt in der Lage, sich das Fläschchen selbst reinzuziehen. Aber wie gesagt, wie ich da gelegen habe und wahrscheinlich, keine Ahnung, vielleicht hat mir der Mond Kraft gegeben. Ich weiß es manchmal selber nicht. Und ich muss dir sagen, Nicole, dass ich selber manchmal das alles gar nicht irgendwie so greifen, glauben kann. Und ich muss auch zugeben, ich habe ganz bestimmt sicherlich des Öfteren in meinem Leben Situationen gehabt. Ganz besonders muss ich sagen, als ich selber dann schwanger geworden bin und meine große große Liebe getroffen habe, von der ich schwanger geworden bin, was aber leider ein totaler Reinfall und leider wirklich Verarschung und ein absoluter Blender gewesen ist. Ich hatte aber nur so, oh, Familie, Mutter, Vater, Kind, oh, und habe viel mehr ausgehalten, als ich hätte aushalten sollen, weil ich unbedingt diese Blase von Familie erhalten wollte. Ja. Das war dann eigentlich für mich der Moment, wo ich richtig wach geworden bin eigentlich. Ich hatte also ein Jahr eine sehr, sehr schwere Phase, wo ich wirklich nicht wusste, ob ich am Leben bleiben will oder ob ich mein Leben beenden möchte. Also auch eine super happy, lustige, fröhliche Esther Philly, wo alle denken, ich bin in einer Seifenblase aufgewachsen. Ich habe sehr, sehr harte und sehr, sehr schwere Phasen hinter mir. Aber ich hatte immer in mir ganz deutlich dieses spürbare Gefühl, ich liebe das Leben, ich will leben und ich bin dazu da, um auch anderen Lebensfreude zu geben. Und da hat mir natürlich auch die Musik unglaublich viel geholfen. Und es ist auch nicht so, dass mir die Karriere und der Erfolg in den Schoß gelegt worden ist, sondern ich habe einfach wirklich um alles in meinem Leben extrem gekämpft. Mir ist nie irgendwie was mal einfach so zugefallen. Aber ich habe meine Energie einfach auch aus den wunderbaren Menschen erstmal, die ich in meinem Leben habe, auch jetzt. Ich habe tolle Freunde, meine Familie, mein Mann, mein Sohn, meine Enkelkinder, tolle, tolle Fans, die mir auch ganz viel Freude und Energie geben. Aber ich glaube, in erster Linie ist diese eigene Überlebenswille und diese eigene Kraft, sich nicht unterzukriegen, und jetzt erst recht, und auch das Bewusstsein, dass du selber dein Leben gestaltest. Du kannst viele Dinge nicht beeinflussen, aber viele Dinge kannst du beeinflussen, kannst selber gestalten, auf welcher Seite, ob du auf der Schattenseite oder der Sonnenseite des Lebens sitzen willst. Und ich habe mir irgendwann natürlich die Frage gestellt, warum musstest du das alles erfahren und erleben? Wofür ist das gut? Und ich glaube, jeder hat seine Bestimmung und seine Aufgabe. Und ich glaube, meine Bestimmung ist es wirklich, meine Aufgabe, dadurch so stark zu werden, dass ich diese Stärke mit meiner Stimme und meiner Präsenz auf der Bühne umwandeln kann und anderen Menschen vielleicht aus ihrem Tief helfen kann.
Heute würde man sagen, also du bist sehr resilient. Du hast Resilienz, ne, ganz stark. Du kannst aus den größten Krisen, kannst du dich aufraffen und sie hinter dir lassen. Und auch ohne Bitterkeit. Du hast das verarbeitet. Du hast auch schon angesprochen, dass auch Therapie da sehr wichtig war, zum Glück.
Ja.
Aber ganz grundsätzlich, würdest du sagen, von dir, also egal, was man dir auch genommen hat und nicht gegeben hat und dich in ein Zimmer zurückgelassen hat, also wie schlimm ist das? Aber dass du, kannst du ehrlich für dich fühlen, dass du sagst, die Kraft, dass ich überlebt habe, das bin ich. Das ist meine Liebe, das ist meine Kraft und meine Hoffnung, die nur ich in mir habe und die kann mir keiner nehmen?
Ja, kann ich sofort absolut unterschreiben. Denke wirklich, das ist deine eigene mentale und psychische Kraft. Die hat natürlich nicht jeder, und man kann auch immer so einfach sagen, kümmere dich um dich selbst, mach Therapie. Ich habe lange Therapie gemacht, 6 Wochen stationär, 2 Jahre eine ambulante Therapie gemacht, weil das natürlich schon alles sehr schlimm ist und auch natürlich Spuren hinterlässt und einen auch immer wieder einholt. Aber all das bringt dir nichts. Die besten Ratschläge von den besten Freunden und Therapeuten bringt dir nichts, wenn du es nicht selber begreifst und verwirkst. Und ich glaube, dieses Selbstbewusstsein, wo viele Menschen immer drüber sprechen, Selbstbewusstsein heißt ja nicht, dass du vom Spiegel stehst und sagst, ja, ich bin selbstbewusst, weil ich zufrieden mit meiner Figur und mit meinem Aussehen bin, sondern das Wort beinhaltet ja schon, dass du dir bewusst über dich selbst bist. Und ich habe mir angewöhnt, mich ganz viel selber zu reflektieren und mir ganz viel über mich und über all das, was passiert ist, bewusst zu sein. Nur dann kannst du das auch begreifen und kannst damit umgehen. Aber diese Stärke haben nicht alle Menschen. Es gibt auch Menschen, da ist es besser, wenn die sich gar nicht damit auseinandersetzen, was in ihrem Leben passiert ist, weil sie es nicht ertragen würden und daran richtig zugrunde gehen würden. Aber ich bin einfach so. Ich liebe das Leben. Und ich habe natürlich auch durch mein ganzes Leben, ich habe auch immer sehr viel, bin ein sehr empathischer Mensch, habe sehr viel auch nach außen geguckt. Wie geht es denn anderen? Und ja, ich stehe ja nicht alleine mit meiner Geschichte. Also alleine schon in der Therapie, wie viele Menschen habe ich mit was für Schicksalen kennengelernt oder auch jetzt natürlich in meinem Erwachsenenleben in den Kriegsgebieten. Was habe ich alles für Elend gesehen? Menschen, die ihre Familien verloren haben, Menschen, die hungern, die kein Dach überm Kopf haben. Dann denke ich immer, das ist doch alles noch viel schlimmer. Also ich kann auch mein eigenes Schicksal gut runterspielen.
Vielleicht hilft das auch manchmal so, ne? Ja. Weil natürlich, wenn man sich jetzt jeden Tag denkt, mein Gott, es ist ein Wunder, was es aber natürlich objektiv ist, dass ich überhaupt lebe. Und ich habe mich schon so oft wirklich wieder ins Leben gebracht und ich hatte auch Glück. Aber wenn du die ganze Zeit das präsent hast, dann kannst du gar nicht leben. Das ist ja fürchterlich einfach so. Richtig. Die Leichtigkeit ist ja dann komplett weg. Nichtsdestotrotz, es fehlten dir essentielle Sachen, die man eigentlich sagt, das ist schon wichtig, um glücklich zu sein. Und du hast sehr adäquaten, und wenn ich das Wort Ersatz sage, dann meine ich das gar nicht so, sondern du hast, diese Lücken wurden gefüllt. Einmal hast du gesagt, durch deinen Papa, durch deinen Adoptivvater. Welche Menschen haben dir noch geholfen, dich auf den richtigen Weg zu bringen, beziehungsweise dir die Impulse zu geben, dass du der Mensch und die Sängerin geworden bist, die du bist?
Also da glaube ich, dass auf jeden Fall meine Adoptivmutter einen ganz, ganz wichtigen, extremen Anteil daran hat. Also meine Adoptive ist also eine wunderbare, sehr, sehr, sehr herzliche und sehr soziale Frau, aber auch eine sehr konservativ, krass strukturierte. Und ich glaube, dieses etwas zu haben, zu verfolgen, durchzuziehen, diszipliniert zu sein. Das habe ich definitiv, diese Stärke habe ich von meiner Adoptivmutter und auch das positive Denken. Also meine Mutter sagt immer, und das habe ich wirklich von ihr, also wenn ich sage meine Mama, dann ist es meine Adoptivmama, ist meine, wirklich meine Mama. Und sie sagt immer, und das finde ich immer so toll, dass die Menschen total verlernt haben, auch die kleinen Dinge wertzuschätzen und sich an den kleinen Dingen zu freuen. Und meine Mutti hat auch schon so viele Schicksalsschläge hinter sich und ist, wie gesagt, auch nicht die gesündeste, ist 81. Aber alleine schon, wenn ein Rotkehlchen vorbeifliegt, da kann sie sich dann schon einen halben Tag dran ergötzen. Weil das auch alles nicht so selbstverständlich ist. Also ich glaube, den Halt, dieses Fundament, dieses positive Denken und dieses Disziplinierte und Strukturierte in meinem Leben, das habe ich auf jeden Fall von meiner Adoptivmama. Und dann muss ich auch meinem Mann einen riesengroßen Gefallen tun, denn der, den habe ich ja nun Marius 2000 kennengelernt, auch ein begnadeter Pianist. Wenn ich oder nicht, wenn ich ihn nicht gehabt hätte, sondern dadurch, dass er da ist. Er hat mir, ist mein Fels, der Fels in der Brandung, der hat mir wirklich das Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit gegeben. Wenn er nicht wäre, dann wäre ich wahrscheinlich also gar nicht so intensiv wieder in der Musik gelandet, die ich ja schon eigentlich immer machen wollte, aber durch ihn, dadurch, dass er mit mir im Studio komponiert, meine Songs mit mir geschrieben und mich immer unterstützt hat und das auch immer noch tut, da bin ich extrem, extrem dankbar. Und dass ich halt gesunde Kinder und Enkelkinder habe, das ist auch ganz wichtig.
Wie hat das Muttersein dich verändert und was hast du versucht, deine Lebensgeschichte, welchen Einfluss hat sie auf dich als Mutter gehabt?
Oh, ich denke auf jeden Fall einen sehr, sehr großen Einfluss. Ist natürlich klar, man möchte natürlich alles immer viel besser. Viel besser und viel anders machen, als man es selber erlebt hat. Nicht immer, andere haben ja auch Glück. Was natürlich gar nicht mal eben so klappt. Man nimmt sich das vor. Und gerade weil man dann natürlich auch sein eigenes Kind vor Dingen bewahren möchte, die man selber erlebt hat oder durch seine eigene Kindheit vielleicht nicht so gut auf die Reihe gekriegt hat, war mir das immer sehr wichtig. Ich war sehr, sehr traurig darüber, dass ich nicht diese typische Konstellation Mutter, Vater, Kind hatte. Dass ich dann also im Grunde genommen, als mein Sohn schon drei oder gerade mal 3 Monate alt war, war ich alleinerziehend. Und das fand ich eigentlich sehr, sehr, sehr schade. Ja, weil das war dann wieder so ein Traumata, wieder das, was dir eigentlich am allerwichtigsten ist, ist wieder dahin und wieder da weg und du stehst wieder alleine vor allem. Aber ich würde nicht sagen, dass es mich, ich kann ja gar nicht so behaupten, weil ich nicht weiß, wie es ist, wenn es anders ist, aber dass es mich jetzt beeinflusst hat, anders zu sein als Mutter, als wenn ich jetzt vielleicht selber in einer Seifenblase oder ganz wohlbehütet aufgewachsen wäre. Also es hat mich nicht in dem Sinne, also ich war froh, dass ich wollte immer ein Kind haben. Ich war froh, dass ich meinen wundervollen Sohn bekommen habe. Lieb mein Kind natürlich über alles. Es war scheiße, dass ich allein erziehend gewesen bin. Das war wirklich ganz, ganz schrecklich und sehr, sehr anstrengend. Aber es hat, nee, kann ich nicht sagen, dass es mich als Mutter anders beeinflusst. Höchstens in dem Gedanken, dass man sich natürlich, wenn du dann deinen eigenen kleinen Wurm im Arm hältst, dass man dann denkt so, boah, Wahnsinn, wie... Also ich hatte schon Schwierigkeit, das selbst als Mutter nachzuvollziehen, wie man als Mutter sowas mit seinem Kind machen kann. Das muss ich schon sagen. Das ist, ja, aber ja, ist so, wie es ist.
Jetzt hast du bist ohne funktionierende biologische Familie auf die Welt gekommen. Du wolltest gerne selber dieses klassische Bild von Vater, Mutter, Kind haben. Du musstest das beides mal feststellen, dass das nicht funktioniert hat. Ist das für dich eine Erkenntnis daraus, dass das gar nicht so wichtig ist? Oder was ist für dich Familie?
Ich finde es nach wie vor sehr, sehr wichtig. Ich finde es nach wie vor wichtig, dass Kinder auf jeden Fall Eltern haben. Können auch 2 Männer, 2 Frauen sein, also egal in welcher Konstellation, aber dass man sich das schon zu zweit aufteilt. Familie ist mir extrem, 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 extrem wichtig. Aber wie gesagt, Familie kann auch, können auch meine besten Freunde oder die Kinder der besten Freunde, einfach Menschen, zu denen ich wirklich eine extrem enge Verbindung habe. Und ich habe ja dann doch auch noch durch meinen Mann, da war mein Sohn ja auch noch klein, als Marius dann zu uns gekommen ist, ja dann doch auch noch diese Konstellation Familie miteinander erlebt. Aber ich finde es für Kinder an sich schon wichtig, dass sie in einer Familie geborgen und beschützt aufwachsen. Und ich fand auch gerade das so schön, das gibt's ja heute auch kaum noch. Bei uns war es noch in meiner Adoptivfamilie, dass meine Omi und meine Uroma und mein Urgroßvater gegenüber gewohnt hat, dass man dann da auch ständig zum Mittagessen oder die Tante oder so. Also ich finde das für Kinder, für die Entwicklung von Kindern sehr, sehr, sehr wichtig. Heutzutage ist es ja echt so, dass du sofort schon im Babyalter deine Kinder in die Krippe geben musst, weil du arbeiten musst. Oder viele, viele alleinerziehende Mütter, mittlerweile auch tatsächlich viele alleinerziehende Väter, das kriege ich auch immer mehr mit. Ich glaube, das ist nicht so dienlich und nicht so gut und gesund für die Kinder.
Die Musik spielt eine wichtige Rolle in deinem Leben. Was bedeutet sie für dich?
Also Musik bedeutet mir alles. Musik hat mir definitiv, das weiß ich, das Leben gerettet. Ich habe mich in jeder schlimmen Zeit meines Lebens in die Musik reingeflüchtet. Natürlich auch mit der Musik viel verarbeitet. Singen ist für mich absolute Befreiung. Also ich kann ganz schlechte Tage haben. Mir kann es gesundheitlich, mental total schlecht gehen, wenn ich auf der Bühne gewesen bin. Das ist für mich wie eine Hardcore-Intensivtherapie und ich bin wieder ein ganz neuer Mensch. Also die Bühne und die Musik ist wirklich mein Leben, mein zweites Wohnzimmer. Hat mich am Leben erhalten, hält mich immer noch am Leben und hat mir das Leben gerettet, das muss man wirklich sagen, ja.
Gibt es Momente, an die du dich erinnerst, wo du wusstest, das ist gerade, keine Ahnung, du singst was oder du hörst was und du merkst, das ist hier eine besondere Verbindung, also das ist so schön, das muss ich immer in meinem Leben haben. Kennst du diesen, also als diese Flamme der Musik sich entzündet hat quasi bei dir, gab es da so einen Schlüsselmoment oder so?
Ein Schlüsselmoment, also als mein Vater gestorben ist, ich hatte damals in einem Preisausschreiben in der Schule einen sogenannten Weltempfänger bekommen mit Kassettenrekorder und Aufnahmefunktion.
Weltempfänger, geil.
Ja, genau, so hieß das.
Ja, ich kenne das.
Ja, kennst du auch noch, ne? Und da habe ich mich also eigentlich im Grunde genommen, also ich habe extrem getrauert. Ich habe wirklich bis Mitte 30 konnte ich eigentlich den Namen Papa gar nicht aussprechen, ohne in Tränen auszubrechen. Allerdings auch, weil er sehr plötzlich durch eine Krankheit aus meinem Leben gerissen worden ist. Aber da habe ich mich hingesetzt in meinem Zimmer mit diesem berühmten Weltempfänger, hatte ein kleines von meinem Papa noch so ein kleines Mikrofon, was man da dran stecken konnte. Und habe immer die internationale Hitparade gehört und habe mitgesungen, habe mir versucht, die Texte zu merken. Und das war eigentlich, ich habe meine Trauer damit eigentlich irgendwie überstanden und einigermaßen verarbeitet. Und da war mir immer klar, ich will auf die Bühne, ich möchte Sängerin. Also eigentlich wollte ich Schauspielerin werden, aber Schauspiel mit Gesang. Und das war eigentlich so der Einstieg. Ich habe jetzt dass ich jetzt irgendwo auf einer Bühne stand, was gesungen oder irgendwie so und gesagt habe, so, das ist jetzt für immer und ewig mein Leben. Das war schon, bevor ich auf der Bühne stand, eigentlich für mich immer klar. Ich hätte bloß im Leben nicht gerechnet, dass ich überhaupt mal so weit komme mit meiner Musik. Das habe ich, weil ich denke auch so wenn du... Wenn du gar nicht gewollt bist und immer abgelehnt wirst und man darf ja nicht vergessen, soll jetzt nicht nach Selbstmitleid klingen, sondern einfach nur faktisch, Tatsachen, dass ich ja, bevor ich adoptiert worden bin, ja auch noch bei anderen Pflegeeltern war. Ich weiß ja gar nicht, warum haben die mich eigentlich wieder, ich kann mich ja nicht dran erinnern, aber warum stellt mich die letzten Pflegeeltern direkt an meinem vierten Geburtstag vor einem anderen Heim ab? Warum ist das so? Oder auch die anderen Pflegeeltern. Also wenn du immer irgendwie...
Nicht gewollt bist.
Nicht gewollt bist, ja genau. Nicht gewollt, nicht geliebt.
Abgelehnt wirst.
Abgelehnt hat ja dann auch zur Folge, dass du selber dich nicht wertig fühlst. Und das hat sich sehr, sehr lange hingezogen. Und dann ist natürlich einmal die Musik, das Eintauchen in die Musik, mit deiner Seele in eine andere Welt tauchen, ein bisschen reisen. Das ist das eine, sich auszudrücken. Aber natürlich auch ganz klar, jeder Künstler, der auf der Bühne steht, genießt einfach auch die Anerkennung. Da gibt's gar nichts, wenn einer sagt, nein, total selbstlos. Ich liebe es. Ich liebe es, Menschen meine Energie zu geben. Aber meine Energie ist es auch, wenn die Menschen mir applaudieren, mich begeistert anlächeln, wenn sie hinterher kommen und sagen, Esther, boah, du hast mir so viel Spaß gemacht, so viel Energie gegeben, so viel Freude. Das ist dann auch natürlich mein Lebenselixier. Deswegen genieße ich jede Sekunde, die ich auf der Bühne stehen kann und hätte nie gedacht, dass ich so viel Wertigkeit erfahre, wirklich mal auf so großen Bühnen oder auch, ich habe ja auch Fernsehsachen gemacht. Ich weiß, also die Anfänger, ich mir gedacht so, nee, das glaube ich, das kann gar nicht sein. Also ich habe das gar nicht geglaubt, dass mir sowas zuteil wird. Das hat wirklich lange gedauert, bis ich sagen konnte, ja klar, du bist auch gut. Du hast auch viel dafür getan, viel gelernt, dir wirklich den Allerwertesten aufgerissen und es so sehr gewollt und es ist dir nichts in den Schoß gefallen. Aber es hat lange gedauert, bis ich das akzeptieren konnte.
Wie würdest du heute sagen, sind so Lebensweisheiten für dich oder ein Lebensmotto für dich?
Lebensmotto, oh, ich habe so viele. Also, das eine ist auf jeden Fall, am Ende wird alles gut und wenn es noch nicht gut geworden ist, dann war es auch noch nicht das Ende. Mhm. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es oder Ja, oder die Menschheit sollte dem Krieg ein Ende setzen, sonst setzt der Krieg der Menschheit ein Ende. Und tu alles, was du tust, mit Liebe. Das ist, glaube ich, am allerwichtigsten. Für dich selber, liebe dich selber, tu dir selber gut. Und ja, tu anderen gut. Schau mal nach rechts und nach links. Ich muss mir vielleicht noch angewöhnen, mir selber noch ein bisschen mehr Zeit und Liebe zu gönnen. Aber es tut mir auch gut, Liebe zu geben und anderen Gutes zu tun, ehrlich und fair zu bleiben. Ich denke, das ist das Allerwichtigste, authentisch zu sein. Ja.
Und das bist du auch. Also du bist, wie gesagt, eine Persönlichkeit durch all die Erfahrungen, die du geworden bist, die sehr positiv ist und eine ganz tolle Energie hat. So,
das
ja.
ist lieb, dass du das sagst.
Und
Dankeschön.
Das bestätigen dir ja auch deine Fans und das sieht man einfach auch. Und das ist, ich finde, das ist wirklich so bemerkenswert, weil durch das, was dir passiert ist, ist das nicht selbstverständlich, dass du der Mensch geworden bist. Eigentlich überhaupt gar nicht. Und trotzdem bist du. Also eigentlich logischerweise ist die Kraft, die du in dir hast, erstaunlich, dass du das geschafft hast. Du kleine 8 Monate alte quasi Esther. Ja. Und jetzt als erwachsene Frau, die so viel schon erfahren hat. Das ist, ich glaube, prozentual gesehen, man kann Leben nie gleich leben, aber viele Menschen wären einfach daran zerbrochen.
Viele Menschen zerbrechen daran. Aber das, glaube ich, hat auch wieder was mit dem Bewusstsein zu tun. Einfach so dieses, ja, guck mal, ich bin jetzt 59. Wie viel habe ich noch vom Leben? Mhm. Wie viel Anteil meines Lebens habe ich mit Dingen verbracht, auf die man vielleicht lieber verzichtet hätte? Die auch ihre Spuren, weil ich musste mich ja auch erstmal ergreifen, begreifen und verstehen. Und aber dieses Leben, es sind so wundervolle Menschen in diesem Leben. Dieses Leben ist so schön und bietet so viele Möglichkeiten. Also alleine, also auch dieser Moment, wie wir uns kennengelernt haben. Du hast vorhin gesagt, so hast du mich gesehen und oh, mir ging es ja genauso wie du mit deinem wunderschönen pinken Paillettenglitzerkleid aus der Tür kam. Und ich nur dachte, hoppla, wer ist das denn? Die sieht aber toll aus. Ja. Ne, so, das sind einfach auch so kleine, zwar kleine Begegnungen, aber sehr wertvolle und sehr wichtige Dinge. Und das sind so die Dinge, die das Leben einfach unglaublich schön, schön macht. Und
wenn man sie erkennt und ergreift. Ne?
Ja, und du kannst sie ja vor allen Dingen auch nur genießen, und dich frei genießen, wenn du dich frei machst von diesen ganzen Dingen. Und ich habe natürlich auch viele, ich sage mal, wenn ich irgendwann nicht mehr singen kann, dann werde ich Lebensberaterin. Das habe ich mir mal so vorgenommen. Denn ich stelle immer wieder fest, wie viele Gespräche ich mit erwachsenen Menschen habe, die so verbittert sind und immer noch so in der Vergangenheit. Und es gibt so einen schönen Satz, ich weiß gar nicht, ob ich den noch zusammenkriege, aber ich sag mal von der Bedeutung, wer immer in der Vergangenheit lebt, nimmt die Gegenwart nicht wahr und wird niemals die Zukunft erleben.
Ja, ja.
Und du musst ja an, wie sagt man mal so schön, denk an morgen, denn denk an die Zukunft, denn da verbringst du den Rest deines Lebens. Und ich möchte den Rest meines Lebens nicht in Frust, verbittert, immer noch verbittert. Oh, was hat meine Mutter, mein Vater, was haben sie mir alle? Es gibt ja so viele Storys von Menschen, kennst
klar,
du auch. Dann versaust du dir selber dein Leben und deine Möglichkeiten. Und ich möchte einfach leben. Ich habe auch eine Verantwortung für mein Kind, für meine Enkelkinder, für meinen Mann. Mittlerweile auch nach den vielen Jahren eine große Verantwortung auch für meine Fans. Ich kann nicht einfach den Kopf in den Sand stecken und aufhören oder so. Die brauchen mich auch und die leben auch durch meine Energie. Und ich leiste ja noch viel mehr Arbeit, als nur auf die Bühne zu gehen. Ich mache ja auch sehr viel hinter den Kulissen, auf Social Media, in den privaten Chats, weil ich auch merke, die kommen alle irgendwie von allen Seiten auf mich zu und wollen Ratschläge von mir haben oder auch ein Stück meiner Energie. Und das ist auch okay. Das ist gut und da freue ich mich drüber und das macht mich stolz. Ich hätte auch gerne jemanden gehabt zu der Zeit.
Ne? Ja, aber das konntest du nicht haben am Anfang. Du hast es dann später in deinem Leben, hast du dann die Vorbilder bekommen und die Menschen, die dir mit aufrichtiger Liebe geholfen haben und dich in ihre Familie aufgenommen haben. Du hast sie ja auch komplett gemacht, könnte ich mir vorstellen. Sie hatten kein eigenes Kind. Also ihr habt euch selber, ihr habt euch komplettiert. Da war die Familie zusammen plötzlich, ja, als du über die Schwelle gegangen bist. Und da war Esther da, Punkt.
Ja, das stimmt.
Und das ist schön. Also das ist toll, dass das passiert ist und dass da eine Aufrichtigkeit war, einfach eine aufrichtige Liebe. Und zum Glück konntest du sie auch zulassen, das zu spüren, dass die Familie und die Liebe dann in dein Leben kam. Weil wer mit Menschen gesprochen hat, die gerade am Anfang solche Traumata erlebt haben, der weiß, wie schwer das ist und dass man sein ganzes Leben damit zu tun hat, dieses nicht geliebt, nicht gewollt haben zu verarbeiten und zu hinterfragen. Und wenn man es dann auch die Antworten nicht bekommt zum Teil, das ist wahnsinnig schwer. Also dass du das da die Möglichkeit hattest, an dir gearbeitet hast, die Erfahrungen, die du gemacht hast, verarbeitet hast, mit Therapie das geschafft hast, aber der Mensch sein konntest, der du eigentlich wahrscheinlich schon immer warst. Du bist ja nicht ein Mensch geworden, sondern du, der warst du schon. Du konntest den dann erleben lassen, ne?
Absolut, das denke ich auch. Ich bin schon immer so gewesen. Und ich habe auch manchmal so den Gedanken, also ich habe schon ein paar Gespräche geführt und ich habe dann auch so hin und wieder tatsächlich mal gehört, Mensch, dass wenn du so darüber redest, das klingt alles so easy peasy und so selbstverständlich. Also erstmal bin ich von Grund aus kein Typ, der so, das ist mir alles jetzt irgendwie so widerfahren und das habe ich alles erlebt. Und ich denke einfach auch, was ist denn diese Welt, in der wir leben? Also im Buddhismus geht's, also ich bin jetzt keine Buddhistin, so, aber ich mag eben dieses aus diesem buddhistischen, wenn du etwas loslassen willst, musst du erstmal etwas annehmen, um etwas loszulassen. Und die Selbstverständlichkeit auf unserer Erde, dass es halt einfach Schicksalsschläge und Dramen gibt. Das ist seit bestehender Erde. Was bin ich denn schon mit meinem? Das ist, deswegen möchte ich das gar nicht so, ja klar, das ist alles schlimm und ein Außenstehender denkt vielleicht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oder dem steigen die Tränen in die Augen, weil das, aber in dem Moment, wo wir hier sitzen und über mein Schicksal dankbarerweise sprechen, ich habe dieses Gespräch angenommen und freue mich sehr darüber, nicht um zu jammern, um zu jaulen, sondern um Menschen da draußen, egal welches Schicksal sie haben, ganz viel Mut zu geben, nicht aufzugeben und die Augen ganz weit aufzumachen und zu gucken, hey, was ist denn eigentlich auch noch Schönes da? Weil der Mensch neigt immer nur zu sehen, was schlimm ist und ganz, aber es manchmal ist es auch alles nur schlimm, klar. Ich will das jetzt auch nicht runterspielen, aber man kann sich rausholen und man kann auch noch die schönen Dinge sehen. Und vielleicht ist es einfach, wie Frank Sinatra immer schon gesagt hat, that's life. Das ist einfach das Leben. Das gehört dazu. Unfälle, Tod, Drama, Krieg, was Eltern mit Kindern machen, was Menschen widerfährt. Wo man aufwächst, was man erleiden muss. Ja, es ist halt annehmen und es ist einfach, ja, das ist eben halt nun mal mein Schicksal. Und welcher von uns allen Menschen auf der Welt ist wirklich tatsächlich in einer Seifenblase aufgewachsen und kann sagen, ach, alles war schön, wunderbar, von A bis Z, alles ganz, ganz toll. Und in dem Moment, wo wir hier sprechen, ja, er leidet irgendwo, liegt jetzt ein 8 Monate altes Baby irgendwo in einer Wohnung und schafft es vielleicht nicht. Das sind so, aber trotzdem ist es, ja, es gehört zum Leben dazu. Das ist mein Schicksal in diesem Leben. Wer weiß, vielleicht habe ich irgendwie im letzten Leben so viel verkehrt gemacht, dass ich in diesem Leben nochmal so richtig einen auf den Rüssel gekriegt habe.
Ich glaube es nicht. Du hast ja gesagt, deine Stimme hat dich gerettet, deine Stimme hat man gehört. Du hast 3 Tage lang überlebt als 8 Monate altes Kind und deine Stimme hat dich getragen und hat bewegt jetzt andere Menschen und inspiriert andere Menschen und stärkt andere Menschen. Und es ist ja auch so, glaube ich, so, das wirst du besser wissen als ich, aber wenn man singt, das ist ja wie ein Klangkörper, du machst deinen Körper zum Instrument und das heilt ja auch.
Ja, absolut. Das heißt also nicht nur rein psychisch, auch physisch. Ne?
Ja,
das ist
genau.
Auch unglaublich gesund und wichtig für die ganze Organe, ja. Für die ganze Atmung, aber ja, eben halt auch die Seele. Singen ist aber auch etwas, man muss lernen, auch singen zu können, wenn die Seele nicht singbereit ist. Mhm. Also eine Stimme anzuwenden, zu singen, wenn eigentlich alles in dir trübe ist, für mich persönlich nicht so einfach.
Glaube ich auch, weil das Instrument ist nicht bereit, ist nicht gestimmt,
genau.
Sozusagen.
Ja, aber es gibt durchaus SängerInnen, die können dann besonders gut.
Okay, krass.
Besonders gut singen. Oder eine Amy Winehouse konnte ja nur Songs schreiben, wenn es ihr richtig schlecht ging, wenn sie richtig runter ist. Das ist bei mir genau das Gegenteil. Also ich kann am besten Songs schreiben, wenn es mir richtig super gut geht und auch am besten singen, wenn ich sorglos bin.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen.
Ja, kennst du auch, du arbeitest ja auch mit deiner Stimme, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist schwer. Man muss dann Energie anders, wenn es einem nicht gut geht, muss man schon sehr viel Energie aufbringen, um ein Normallevel zu haben, um dann zu tun, was man eigentlich tun möchte. Das ist schon sehr Kraft auf.
Aber das ist halt in unserem Business
so, ist es, Nicole, genau.
Ne? Wenn wir vor der Kamera stehen, dann wird Show das Knöpfchen gedrückt.
Ja, definitiv.
Genau. Und dann ist alles, tutti frutti.
Für den Moment definitiv.
Für den Moment. Aber es ist ja auch schön. Wie gesagt, also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich die Bühne, wenn ich meinen Job nicht hätte, ich weiß gar nicht so, ob du dann wirklich hier noch so diesen völlig lustigen, energiegeladenen Grinsekicks vor dir sitzen hättest.
Ich würde denken... Nach dem, was du mir heute alles anvertraut hast und erzählt hast, dass du einen Weg finden würdest. Und wenn der Grinsekeks nicht ist, dann ist es halt noch nicht das Ende. Dann würdest du einen Weg daraus finden, definitiv. Du würdest dich nicht damit zufrieden geben, dass es so ein Mittelbass ist. Das glaube ich nicht.
Nein, überhaupt nicht. Ich bin auch gar nicht der, natürlich, klar, kriege ich auch manchmal die Frage gestellt, sag mal, hast du auch mal irgendwie einen schlechten Tag? Ja, natürlich. Und ich habe auch ein Lied geschrieben, Yesterday is Hurting Me, ist genau das Lied dafür. Das ist beschreibt, alles ist wunderbar, aber trotzdem, du kannst verzeihen, du kannst viel verwirken und verstehen, aber du kannst halt nichts vergessen. Das kann der Mensch nicht. Und dann gibt es diese Tage, wo du eben morgens aufwachst und genau weißt, oh Mist, heute ist einer dieser Tage. Da holt dich einfach alles wieder rein. Dann kannst du noch so viel Therapie machen, noch so viel verstehen. Trotzdem macht es dich hin und wieder mal traurig. Und Klar. Dann habe ich auch mal hin und wieder einen Tag, wo einfach alles nur blöd ist und wo ich auch dann wirklich auch weine und mich selber mitleide. Das ist auch voll in Ordnung.
Ist auch okay.
Aber es ist ein Tag. Es ist ein Tag und es ist nicht so, dass ich dann mich zwingen muss, wieder gut drauf zu sein. Es ist einfach ein Tag. Ich schlafe dann, wach morgens auf und dann ist alles für die nicht. Ich bin also launisch sehr konstant. Also konstant gut gelaunt.
Das haben wir gemerkt. Und ich danke dir sehr, sehr, dass du uns deine Geschichte hier erzählt hast. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Wirklich vielen Dank. Und ich bin sehr glücklich, dass wir uns kennengelernt haben und dass dieser Kreis sich jetzt geschlossen hat für einen Kreis. Also vielen, vielen lieben Dank. Danke, dass du mit mir gesprochen hast.
Liebe Nicole, ich danke dir nochmal ganz, ganz herzlich für die Einladung, dass du dir vor allen Dingen den weiten Weg hier zu mir gemacht hast. Und so ein vertrauensvolles, offenes Ohr. Für mich hast du, ich freue mich auch sehr, dass wir uns kennengelernt haben und es war mir ein Vergnügen und ganz viel Kraft für alle Menschen da draußen, denen es vielleicht nicht so gut geht oder ging.
Definitiv. Ich glaube, dass deine Geschichte auf jeden Fall positive Kraft hat und das Gefühl geben kann, dass man es schaffen kann, auch wenn man es jetzt vielleicht gerade nicht fühlt oder denkt, aber es geht. Es geht weiter. Ganz lieben Dank dir. Ganz lieben Dank euch fürs Zuhören. Alle Infos zu Esther packen wir natürlich in die Shownotes, die findet ihr. Und dann könnt ihr sehen, wann sie wieder auf der Bühne ist, wo ihr was von ihr hören könnt, was von ihr mitkriegen könnt. Danke fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr sie weiterempfehlt oder wenn ihr nette Kommentare hinterlasst oder ein paar Sternchen verteilt. Wenn ihr andere Themenvorschläge habt, Geschichten habt, die ihr loswerden wollt, bitte her damit, meldet euch. Am besten über Insta, das ist am einfachsten. Und jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Einen schönen Tag oder einen schönen Abend, egal wo ihr uns gerade hört. Und bitte niemals vergessen, vor allem ihr Mamas. Ihr seid die wahren Superheldinnen. Bis bald.
Das war Mama La Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.